Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Krakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Gar nicht mal so einfach mit der automobilen Transformation, das zeigt auch die Neuregelung des sogenannten Verbrenner aus. Die Politik hat etwas Transformationsdruck herausgenommen. Dabei sollte aber nicht aus dem Blick geraten, wie innovativ, wie zukunftsfähig deutsche Unternehmen bei Mobilitätslösungen waren und noch immer sind. Höchste Zeit also, das zu ändern. Darum freue ich mich sehr, heute Kevin Arnold bei mir zu haben. Im Alter von nur 21 Jahren hat er die Arnold Next G gegründet und schreibt seitdem eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Arnold Next G ist das derzeit einzige Unternehmen weltweit, das ein multiredundantes, zentrales Drive-by-Wire-Steuergerät anbietet. Oder für alle Nicht-Techniker, Lenkung, Bremse, Antrieb und noch mehr können damit sicher voll digital gesteuert werden und sind damit gerüstet für automatisches, ferngesteuertes Fahren. Das Besondere, das Baukastensystem von Arnold Next G kann in bestehende, unterschiedlichste Fahrzeugarten eingebaut werden. Herzlich willkommen, Herr Arnold. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Sehr schön. Aber Sie sind auch nicht der Einzige, der heute bei mir ist. Nämlich einen weiteren Gast begrüße ich, Hans Remsing. Herr Remsing leitet bei der Deutschen Bank das Team Automotive und Engineering. Und er weiß ganz genau, nicht zuletzt dank zahlreicher Gespräche mit den Unternehmen der Branche, was diese momentan umtreibt. Und zwar auch, das finde ich immer sehr spannend, abseits der Schlagzeilen. Schön, dass Sie auch dabei sind, Herr Remsing.
Ja, ich freue mich auch, Herr Krakowski, heute bei dem Podcast dabei zu sein.
Herr Arnold, ich fange mal mit Ihnen an. Ja, also seit Jahren sprechen wir darüber, deutsche Automobilbranche, unser Sorgenkind. Jetzt haben Sie 2021, ich habe es gerade gesagt, Ihr Unternehmen gegründet. Also eigentlich ausgerechnet in der Zeit, als wir schon mittendrin waren in dieser Transformation und mit diesen Schwierigkeiten, die in der Branche eben auch zu sehen sind. Woher kam damals Ihr Optimismus, dass Sie sagen, ich mache das, ich schaffe das, ich schaffe es auch gegen den Trend zu wachsen?
Ja, Optimismus ist etwas, was uns von Geburt an in die Waagschale gelegt wurde, unseres Vaters bzw. der Familie. Und Vision, Strategie, Psychologie und alles, was da dazugehört, ist eigentlich ein großer Standteil dieser Entscheidung. Wir kommen ja ursprünglich aus der Behindertenmobilität, Fahrzeugumbauten für schwerstbehinderte Menschen. Das sind eigentlich von unserer Jugend, von unserer Kindheit an natürlich Wege, die wir immer gehen mussten, Lösungen zu schaffen für Probleme, die nicht bekannt sind und auch im Voraus nicht kalkulierbar sind. Und deswegen war es für mich auch eine ganz klare Entscheidung, mich 2021 selbstständig zu machen und meinen eigenen Weg zu gehen. Und umso höher der Druck ist und auch der wirtschaftliche Druck, umso höher ist auch natürlich unsere Motivation, genau in so einem Zeitpunkt vielleicht was Neues zu starten und dabei maximalen Mut zu zeigen.
Wenn Sie ganz kurz sagen können, was machen Sie anders als andere Automobilzulieferer, als andere in der Branche?
Ich möchte mich gar nicht direkt mit den Automobilzulieferern vergleichen, aber ich glaube, ein großes Thema ist einfach die schmale Hierarchien bei uns im kleinen schwäbischen Mittelstand, die schnelle Entscheidungswege, die Unabhängigkeit, die Flexibilität, die wir besitzen und vor allem auch die finanzielle Unabhängigkeit ist natürlich ein großes Thema. Und ganz zum Schluss ist natürlich auch den Mut in einer solchen Situation wirklich neue Themen und vor allem auch hochsicherheitskritische Themen, die wir hier wirklich entwickeln, auch anzugehen.
Also auf den einen oder anderen Aspekt werden wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Erst möchte ich trotzdem noch mal Herrn Remsing fragen, das ein bisschen weiten. Ich hatte ja gesagt, Herr Remsing, Sie sprechen mit ganz vielen auch aus der Branche, auch außerhalb der Branche, mit Tech-Unternehmen. Was würden Sie sagen, was braucht ein Zulieferer in dieser Zeit, um eben auch noch in 10 Jahren bestehen zu können? Was unterscheidet den vielleicht auch?
Ja, die Anforderungen haben sich an die Zulieferer ein Stück weit geändert. Ich bin jetzt seit 2,5 Dekaden in der Industrie, hat man sich früher nur um reine Produktionszahlen gekümmert. Sind es halt jetzt so Themen, dass die Transformationsgeschwindigkeit, Sie erwähnten das ja bereits, vom Verbrennungsmotor Richtung E-Antrieb zu Software, zu Infotainment, Connectivity, die Geschwindigkeit hat immens zugenommen. Und dadurch bedingt haben sich natürlich auch die Anforderungen für die Zulieferer geändert. Was wir sehen, ist eigentlich, dass ich deutlich näher an dem Kunden sein muss, in deutlich kürzeren Zyklen mein Geschäftsmodell verifizieren muss. Wie verändern sich diese neuen Themenfelder auf das bestehende Produktumfeld, auf Innovationen, an denen ich aktuell arbeite? Und da heißt natürlich für einen Zulieferer in der Zukunft, dass ich bestehen kann. Ich muss nah am Kunden sein, muss dort auch stetig verifizieren, Welche Kompetenzen habe ich in der Entwicklung? Welche benötige ich? Kann ich die selber machen? Muss ich einen Dritten noch dazu holen? Und aber auch ganz wichtig, wie kann ich proaktiv mit eigenen Innovationen auf den Kunden zugehen, um dort meine Kompetenzen auch entsprechend zu positionieren?
Jetzt haben wir dieses Thema Innovation, Technologie ist etwas, was natürlich auch die Arnold Next G total treibt. Das sind ja alles so Themen. Ich verfolge das so ein bisschen, was sich im Bereich KI tut. Ja, das ist ja wahnsinnig, in welcher Geschwindigkeit da neue Modelle, neue Lösungen vorgestellt werden. Und dann vergleiche ich das eben quasi mit den Zyklen, die wir in der Industrie haben. Wie lange es dauert eben, bis ein neues Auto vom ersten Entwurf eben bis zur Auslieferung dann wirklich ist. Und jetzt redet man eben viel darüber in der Transformation. Das Auto wird eben auch zum Technologieträger oder wird immer stärker eben doch als digitales Produkt gesehen. Wie kriegt man denn das beides zusammen? Also dieses Technologiedenken und dieses Automobildenken. Es gab ja auch gute und gibt auch gute Gründe, warum Automobile eben und in der Entwicklung so viel Zeit gegeben wird, weil man Sicherheit, weil man Qualität und sowas alles ganz genau prüfen möchte. Wie kriegen Sie das zusammen, Herr Arnold?
Ich glaube, durch das, dass wir natürlich nicht Komponentenlieferant sind, sondern wirklich ein Gesamtsystemlieferant sind für das Thema autonome Fahren. Also wir liefern wirklich nicht einen Motor oder nicht eine Hardware im Sinne von einer ECU, sondern wir liefern wirklich das Gesamtsystem. Also vom Eingabegerät, ob das ein Force-Feedback-Joystick ist oder ein Force-Feedback-Lenkrad für reine Steer-by-Wire-Anwendungen, wenn die mechanische Lenksäule entfällt, oder beim vollautonomen Fahren liefern wir wirklich die ganze ECU, die ganze Software, die ganze Architektur dafür mit Zulassung, mit der ganzen Sicherheitsarchitektur bis hin zur Aktuatorik und der Sensorik, um wirklich die Drive-by-Wire-Funktionalität, also Gasbremse, Lenkung, digital am Fahrzeug oder an den verschiedenen Fahrzeugplattformen der diversen Herstellern ansteuern zu können. Und das macht es natürlich für uns intern natürlich sehr leicht, weil es unsere IP ist, es ist unsere Entscheidung, es ist unser eigenes Unternehmen und natürlich sind die Entscheidungsträger auch noch die Unternehmer im Unternehmen. Und durch das, dass wir natürlich im Mittelstand nicht leben können vom Geld ausgeben, sondern wir natürlich, bevor wir unser Geld ausgeben, uns überlegen müssen, was für ein Business Case steckt da dahinter, wie schnell kommen wir zu einem Business Case und wie schnell kommt auch ein Return of Invest, werden eigentlich diese Entscheidungen zum einen schnell, aber auch sehr präzise getroffen.
Also ich finde ja spannend, Herr Arnold, Sie haben jetzt quasi die Antwort auch nur aufs Unternehmen bezogen und jetzt sozusagen weniger auf Regulatorik und andere Themen, wo man ja auch gerade in Europa viel sagt, das bremst die Unternehmen aus. Herr Remsing, wie schauen Sie da drauf? Kriegen wir das hin, eben auch diese Geschwindigkeit von Tech-Unternehmen in der Entwicklung, Innovation so umzusetzen, auch in der Breite, so wie das Herr Arnold vorlebt?
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist schon, die Entwicklungszyklen werden immer kürzer und insbesondere gerade wenn wir jetzt Richtung dem Wettbewerb aus Asien sehen, sind da deutlich kürzere Entwicklungszyklen bei der Entwicklung eines Gesamtfahrzeugs zu sehen. Will heißen, da muss man natürlich deutlich besser werden, auch hier in Deutschland und das ganze Thema KI ist da ein wesentlicher Punkt davon. Also ich glaube, da hat man schon noch viel Potenziale. Will aber auch heißen, ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, wenn wir manchmal über KI reden, dann wird immer relativ schnell gesagt, ja, die KI kann ja das Produkt nicht entwickeln. Also das ist auch ein Fakt, definitiv. Aber die KI kann natürlich deutlich Prozesse im Entwicklungsbereich verschlanken. Also sprich, wenn ich eine erste Anfrage, um da ein Beispiel zu geben, bekomme, kann ich das relativ schnell mal verifizieren, was für ähnliche Anfragen hatte ich schon, was für mögliche Kompetenzfelder muss ich mir genauer anschauen, habe ich die, muss ich die woanders vielleicht verifizieren. Also ich glaube, da kann die KI schon einiges ermöglichen. Aber wir sehen da viele, viele Maßnahmen bei unseren Zulieferern und das ist auf der Management-Agenda relativ weit oben.
Ist Geschwindigkeit auch eine Frage des Geldes? Herr Arnold, Sie hatten ja anfangs auch, glaube ich, gesagt, finanziell unabhängig hilft Ihnen auch. Da bin ich jetzt auch wieder bei der KI. Das sind ja unglaubliche Summen, die da investiert werden derzeit. Ob das gut geht, wissen wir noch nicht. Aber das sind ja also finanzielle Mittel, die die eben haben, auch dann Dinge umzusetzen, auch zu skalieren, die man als Automobilzulieferer auch nicht hat. Wie sieht das aus bei der Finanzierung bei Ihnen?
Auch zum Thema Finanzierung ist es so, viel Geld heißt nicht gleichzeitig viel Erfolg und schnellere Entwicklungszyklen, sondern es ist immer die Frage, wo setzt man das Geld ein, wie setzt man es ein, hat man ganz klare Erwartungen, hat man ganz klare Ziele dahinter, mit ganz klaren Prozessen und Meilensteine. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, wenn du Unternehmer bist und mit deinem eigenen Geld handelst, ist es vielleicht doch nochmal was ganz anderes, wie wenn man einfach mit fremden Leuten ihrem Geld handelt. Man setzt es einfach anders ein, man verfolgt es auch ganz anders, man setzt die Prioritäten auch anders und ist auch einfach viel mehr hinter diesem Ziel her und hat nachher immer den Anspruch, auch dieses Ziel nicht zu verschieben nach hinten, sondern eher dem Ziel schneller entgegenzukommen. Und da sind wir wieder bei der Entwicklungsgeschwindigkeit und auch das Thema Regulatorien von vorher nochmal. Ja klar, die Regulatorien sind in Deutschland ein riesengroßes Problem. Wir treffen keine Entscheidungen, wir sind nicht mehr mutig, niemand mehr will Verantwortung übernehmen. Aber ich sage immer, wir können uns jetzt hier ein bestehendes Problem aufhalten und wir können da auch alles besser wissen. Und dann aber auch im Endeffekt zum Schluss sagen, ja, die Regulatorik war schuld, dass wir alle insolvent sind und keine Innovationen mehr auf den Markt bringen. Oder wir setzen auf einer Seite den Druck aus auf die Regulatorik, aber auf der anderen Seite schauen wir, wo können wir unser Geschäft betreiben. Und ich glaube, diesen Mittelweg müssen wir auf jeden Fall vorantreiben.
Also finde ich einen guten Ansatz, denn es nützt am Ende ja niemandem als Unternehmer, wenn man das Problem nicht gelöst bekommt, natürlich an der Stelle. Verraten Sie trotzdem uns noch ein bisschen was zu Ihrer Finanzierung, wie Sie das machen, eben gerade diese Unabhängigkeit auch sicherzustellen und zu sagen, das ist eben auch mein unternehmerisches Kapital, das ich da einsetze?
Ja klar, ich meine, wir versuchen natürlich mit bestehenden Projekten, mit Neuprojekten die Entwicklung zu finanzieren. Das ist natürlich sicherlich nicht vollumfänglich möglich. Von dem her gibt es natürlich auch noch andere Quellen, wie zum Beispiel eine deutsche Bank, die natürlich so mittelständische Unternehmen mitfinanzieren können. Natürlich ist da das Thema Sicherheit ein großer Aspekt. Aber die Arnold NextG ist nicht investiert durch Investoren im Sinne von strategischen Investoren, Aktienunternehmen oder irgendwelchen fremden Finanzinvestoren, sondern die Arnold NextG liegt 100% in Familienhand.
Herr Remsing, wie ist es? Hat die Branche genügend Finanzierungskraft oder ist es eben schwierig, sich jetzt zu finanzieren? Auch wenn man sagt, ich habe da eigentlich sehr gute Projekte und gerade jetzt bräuchte ich ja eben auch das Geld, um in Forschung und Entwicklung, in Innovation investieren zu können.
Ja, wenn man mal generell auf die Zulieferindustrie schaut, dann muss man ganz klar sagen, seit 6 Jahren befinden wir uns in der Krise. Wir hatten exogene Schocks, wie zum Beispiel Corona, sei es Halbleiterkrise, Russland-Ukraine-Krieg. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und entsprechend hat natürlich die Ertragskraft gelitten. Will heißen, die Finanzierungspartner, die Investoren, die Stakeholder, die Finanzmittel bereitstellen, die schauen sich jetzt natürlich deutlich genauer die Themenfelder an. Wie sind die Geschäftsmodelle? Was sind neue Innovationen? Wie lang ist die Reichweite von den Planungen etc.? Generell muss man schon sagen, Finanzmittel in der Zulieferindustrie zu bekommen, ist ein Stück weit herausfordernder geworden. Wie gesagt, Stakeholder schauen da genauer drauf. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die Zulieferer müssen viel, viel enger mit den Stakeholdern, sei es Banken als Kreditgeber, sei es Finanzinvestoren, Anleihegläubiger oder Gläubiger von Schuldscheindarlehen. Die Zulieferer müssen viel, viel enger mit denen kooperieren, noch eine engere Transparenz oder eine höhere Transparenz darstellen. Und natürlich auch diese Investoren mitnehmen, wenn es in Richtung neue Innovationen gibt. Und da gibt es natürlich zusätzlich zu den genannten auch öffentliche Fördermittel. Und ich glaube, der Blumenstrauß ist weiterhin relativ vielfältig. Aber wie gesagt, Zulieferer müssen da in dem Bereich deutlich enger mit den Stakeholdern zusammenarbeiten. Und dann kriegt man auch die Finanzierungsmittel, gerade wenn es um neue Innovationen geht.
Meine Herren, das war sehr spannend. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Trotzdem noch eine letzte Frage zum Schluss. Wie geht's weiter mit der Automobilzulieferindustrie, mit dem Automotive-Bereich in Deutschland, in Europa? Werden wir mehr Unternehmen sehen, wie die Arnold NextG, die reüssieren? Was erwarten Sie, Herr Arnold?
Ja, ich glaube, die Erwartungen für die nächsten Jahre sind relativ klar, dass es wahrscheinlich nicht in diese Richtung gehen wird. Aber ich glaube, wir sollten da schleunigst dran was ändern, wenn wir uns da für die Zukunft wieder aufstellen wollen. Müssen wir weg von irgendwelchen ständigen Vergleichen mit was können die anderen besser, sondern wir müssen immer mal wieder dahin kommen und sagen, was ist denn das, was der Markt wirklich braucht? Wie können wir aufhören, den anderen hinterherzulaufen, vielleicht einen anderen Weg einschlagen, indem man einfach vielleicht mehr Mut, Präsenz zeigt, schnellere Entscheidungen trifft und auch die Regulatorien und vor allem die Bürokratie abbaut, vielleicht weggeht von 35-Stunden-Woche und 4 Tage und uns die Welt ausmalen, wie sie uns gefällt. Sondern mal wieder überlegt, wie bringen wir unseren Industriestandard und unsere Automobilindustrie und auch von dem, was wir als Deutschland oder von Deutschland leben, wieder dorthin, wo wir mal waren. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir nicht übermorgen beginnen sollten, sondern eigentlich hätten gestern schon beginnen sollen.
Herr Remsing, Herr Arnold sagt, Ärmel hochkrempeln, dann kriegen wir das eigentlich auch wieder hin. Wir müssen es ja auch hinkriegen. Wie gucken Sie da drauf? Ich sehe momentan Zulieferer, die jetzt gucken, dass sie in den Verteidigungsbereich reinkommen, weil da jetzt frisches Kapital zu erwarten ist oder in andere Nischen vielleicht ihr Heil suchen. Was ist Ihr Blick auf die Branche?
Also ich bin grundsätzlich mal Optimist. Ich glaube, was der Herr Arnold auch gerade gesagt hat, was wir nicht vergessen dürfen, weil wir viel Kritik über den Standort Deutschland haben, wir haben eine Besonderheit hier, wir haben eine wirklich starke Wissenschaft, wir haben eine sehr, sehr vielfältige Industrie und ich glaube, wenn man diese Stärken noch enger miteinander verzahnt und das noch bündelt mit der Innovationskraft, die wir hier haben, dann bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da auch in der Zukunft wettbewerbsfähig sind in dem globalen Bereich. Ja, viele unserer Zulieferer beschäftigen sich natürlich mit der Diversifizierung in andere Industrien. Aber das ist auch nicht so leicht. Das ist auch herausfordernd. Das sind andere Entwicklungszyklen. Jetzt Verteidigungsindustrie sind vielleicht auch ganz andere Voluminas, die, wenn einer ein Zulieferer zum Beispiel bisher mehrere Millionen Komponenten gemacht hat und plötzlich Stückzahlen von 10.000 oder 20.000 machen muss, dann muss das auch reinpassen. Klar, man kann sich da damit beschäftigen, man darf aber auch nicht zu optimistisch daran gehen und sagen, das ist jetzt in 12 Monaten mein ganz großer Ertragsbringer. Ich glaube, da muss man wirklich genau verifizieren und genau überprüfen, ob es dort die Möglichkeiten gibt, das Unternehmen entsprechend in Bereich Landwirtschaft, in Bereich Defense auch zu stärken in der Zukunft. Aber letztlich, glaube ich, ist ganz wichtig, Beschleunigung bei den Innovationen, die auch zur Serienreife zu bringen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Deutschland da weiter voranzutreiben in der Zukunft.
Meine Herren, das klingt doch gut. Das klingt doch auch etwas, was man sich fürs neue Jahr gut vornehmen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin auch viel Erfolg. Herr Arnold, ich bin gespannt, ob sozusagen wir alle mal in Zukunft mit einem Arnold-Steuergerät unterwegs sein werden. Drücke auf jeden Fall die Daumen. Also vielen Dank für die Inspiration, meine Herren. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie wurden auch angesteckt vom Optimismus und vom Innovationsgeist, den wir heute hier hoffentlich ein bisschen transportieren konnten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und ja, freue mich schon auf die nächste Runde. Bis dahin, alles Gute und tschüss.